Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg Wat Nu, dem Podcast, in dem wir gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen unserer Stadt diskutieren. Wir starten in den September. Die Hitzewelle ist vorbei und genau das ist Teil des Problems. Denn Hitze ist ein Risiko, das wir jedes Jahr im September kollektiv vergessen. Bis zum nächsten Juni. Ob diese Stadt im nächsten Sommer besser vorbereitet ist, entscheidet sich nicht bei 35 Grad, sondern jetzt. 2024 war das wärmste Jahr, seit in dieser Stadt Wetter aufgezeichnet wurde. Und wer im August in einer Altbauwohnung unterm Dach in Hammerbrook saß, weiß, Hitze ist kein Wohlfühlthema, Hitze ist eine Gesundheitsfrage. Hamburg hat darauf reagiert. Es gibt eine Klimaanpassungsstrategie, es gibt einen Hitzeaktionsplan, es gibt eine Karte mit kühlen Orten. Das ist gut. Aber heute wollen wir das Ganze in einen anderen Kontext stellen. Unsere Gesundheit. Denn Hitze verändert nicht nur, wie wir uns fühlen. Sie verändert auch, welchen Risiken wir ausgesetzt sind. Ich habe heute zwei Wissenschaftler zu Gast, die das Thema Gesundheit in Hamburg aus zwei unterschiedlichen Richtungen erforschen. Dr. Renke Lüken, Biologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin hier in Hamburg. Du leitest dort zwei Forschungsgruppen und beschäftigst dich unter anderem mit einer sehr konkreten Frage. Welche Stechmücken leben wo und welche Krankheitserreger können sie übertragen? Dein Institut ist letztes Jahr 125 Jahre alt geworden und hat 1912 seine Abteilung für Insektenkunde gegründet. Damals ging es um Malaria in Deutschland. Heute wird es wieder um Mücken gehen. Herzlich willkommen, Renke.
Ja, vielen Dank.
Und Dr. Jobst Augustin, Gesundheitsgeograf am Universitätsklinikum Eppendorf. Du leitest dort die Forschungsgruppe Gesundheitsgeografie und bist Sprecher der Arbeitsgruppe Stadtepidemiologie Hamburg. Deine Forschung dreht sich darum, dass wie gesund ein Mensch ist, auch davon abhängig ist, wo er wohnt, und zwar auch innerhalb unserer Stadtgrenzen. Du hast schon vor über 15 Jahren über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels promoviert. Damals war das ein Nischenthema. Herzlich willkommen, Jobst.
Vielen Dank.
Ich bin Christina von den Hamburger Energiewerken und heute fragen wir, was macht der Klimawandel mit unserer Gesundheit in unserer Stadt? Wir sitzen heute wieder in der Endetage unserer Hauptverwaltung in Tiefstack mit Blick über die Stadt. Und dieser Blick passt heute besser, als mir lieb ist. Von hier oben sieht Hamburg aus wie ein einziges Band aus Dächern, Straßen und Beton. Und genau da staut sich im Sommer die Hitze. Wer uns regelmäßig hört, kennt die Frage, mit der wir immer starten. Renke, wenn du von hier auf Hamburg schaust, mit den Augen eines Menschen, der Mücken erforscht, was siehst du? Wo würdest du als erstes eine Falle aufstellen?
Genau, wir blicken hier auf so Flachdecker, wo überall jetzt Regen draufgefallen ist und da sammelt sich halt Wasser an und das sind so richtig perfekte Brutplätze für Stechmücken und da denkt man natürlich sofort, da würde ich gerne mal reinschauen. Grundsätzlich gibt es aber Stechmücken natürlich überall in Hamburg, also es gibt eigentlich keine Plätze, wo man keine Stechmücken findet, ist dann eher so Forschungsfragen abhängig, wo wir dann konkret fragen.
Da bin ich mal gespannt auf deine Antwort, Jobst. Du schaust ja beruflich auf die Karten dieser Stadt. Du weißt, wo es heiß wird und wo Menschen krank sind. Wenn du von hier aus auf Hamburg blickst, was siehst du, was andere vielleicht nicht sehen?
Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, sehe ich erstmal Wasserflächen, ich sehe Grünflächen, ich sehe natürlich auch verbaute Flächen. Und das ist genau das, was wir uns eben anschauen im Kontext Hitze. Das heißt, bebaute Flächen, dort, wo sich eben Hitze staut, wo sich Flächen aufheizen können, aber auf der anderen Seite eben auch Grünflächen und Blauflächen, die eine Kühlungsfunktion haben. Also wir haben also ein Durcheinander sozusagen von Flächen, die eine potenziell erwärmende Wirkung haben oder eben auch von Flächen, die eine kühle Wirkung haben.
Grünflächen sind mir klar, Blauflächen sind Gewässer.
Blauflächen sind sogenannte Gewässer, wir sagen grüne Blauflächen, Blauflächengewässer eben, die Kühlungsfunktionen haben, die auch Frischluftschneisen darstellen können, die aber auch, das vergisst man manchmal so ein bisschen, im Sommer sich natürlich auch erwärmen und die nächtliche Abkühlung auch unter Umständen reduzieren können.
Dann bleiben wir mal bei dir, Jobst. Alle reden über das Thema Klimaschutz, also darüber, wie wir das Schlimmste noch verhindern können. Du forschst an der anderen Hälfte, was der Klimawandel jetzt schon mit unserer Gesundheit gemacht hat oder macht. Was ist denn die wichtigste Erkenntnis aus 20 Jahren Forschung in diesem Feld?
Ja, die Erkenntnis ist eigentlich, dass das Thema sehr komplex ist, viel komplexer als man zunächst vermutet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir aber auch in den letzten 20 Jahren eine Bewegung sehen, die stattfindet und die soll heißen, es tut sich was. Ja, es ist ein Bewusstsein mittlerweile da, dass Hitze oder der Klimawandel auch die Gesundheit betrifft, was vor 20 Jahren oder auch bis vor 15 Jahren noch gar nicht unbedingt der Fall gewesen ist.
Jetzt hast du gerade von diesem Bewusstsein gesprochen. Hitze ist ja auch zu spüren. Vielleicht kannst du uns das mal ganz konkret für Hamburg erklären. Was passiert eigentlich mit einem Menschen, wenn es 3 Nächte lang nicht unter 20 Grad wird?
Ja, das ist vor allen Dingen die Nacht eben, die entscheidend ist. Und das Problem dabei ist eben, dass der Körper sich in der Nacht regeneriert vom Tage. Und wenn es über mehrere Nächte sehr heiß ist, eben die Regeneration, die Erholungsfunktion sozusagen beeinträchtigt wird. Das heißt eben, dass auch in der Nacht, in sehr heißen Nächten, das Herz-Kreislauf-System nach wie vor noch arbeiten muss. Man schwitzt, um sich zu kühlen. Und das findet eben nicht wie im Normalfall nachts nicht mehr statt. Und das ist eben eine zusätzliche Belastung. Das heißt, wir haben eine Summierung der Belastung nachts, aber auch tagsüber.
Bleiben wir mal bei dem Wort Belastung, Renke. Die Mückenbelastung, die spüre ich zumindest nachts auch immer ein bisschen stärker als tagsüber. Vielleicht auch einfach, weil man da ruhig im Bett liegt und es einem dann erst auffällt. Du kommst eben mit einer Perspektive dazu, die viele Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben. Wärme verändert ja nicht nur, wie wir uns fühlen, was Jobst gerade ausgeführt hat, sondern sie verändert auch, wer sonst noch hier leben kann. Erklär uns das mal bitte von vorne. Was hat denn Temperatur eigentlich mit Mücken zu tun?
Genau, Temperaturen hat 2 Effekte auf Stechmücken und auf stechmückenübertragene Krankheitserreger. Einmal die Stechmücke selber. Wenn es wärmer ist, können sich Stechmücken schnell entwickeln. In der Regel gibt es dann mehrere Generationen pro Jahr. Es gibt einfach mehr Stechmücken, wenn es dann parallel auch entsprechend ab und zu mal regnet oder grundsätzlich Brutplätze halt entsprechend zur Verfügung stehen. Dann werden die Bedingungen einfach günstiger für Arten, die eigentlich nicht hierher gehören, also tropische Stechmückenarten wie die asiatische Tigermücke, die sich ja in ganz Europa und auch in Deutschland weiter ausbreiten. Wenn die Temperaturen wärmer sind, können sich entsprechend einfacher etablieren. Und ganz entscheidend für uns ist nicht nur, sind ja nicht nur Plagearten, die uns halt tagsüber Nacht oder Nacht stechen, sondern die übertragen halt auch Krankheitserreger. Und diese Übertragung ist auch direkt temperaturabhängig. Man darf sich eine Stechmücke nicht so vorstellen wie so eine rumfliegende Spritze, sondern Stechmücken nehmen diese Viren auf und die müssen sich dann in der Stechmücke erstmal vermehren, bevor sie wieder übertragen werden können. Und diese Periode ist direkt temperaturabhängig. Also je wärmer es ist, desto kürzer wird diese Phase und desto höher ist das Risiko der Übertragung. Also wenn es wärmer wird, gibt es mehr Mücken, neue Mückenarten und entsprechend auch gefährlichere Mücken.
Dann sprechen wir mal ganz konkret von einem Krankheitserreger. 2024 gab es einen ersten Fall von Westnilfieber, der mutmaßlich hier in Hamburg erworben wurde. Wie ernst muss man das nehmen und ohne Panik, was ist da realistisch, was nicht?
Genau, keine Panik ist, glaube ich, erstmal das beste Stichwort. Das Westnil-Virus ist seit 2018 in Deutschland etabliert, führt aber in der Regel nicht zu schweren Erkrankungen. Also 80% der Infizierten haben eigentlich keinerlei Symptome und nur ein ganz kleiner Prozentsatz, unter 1%, vor allem Risikogruppen, ältere Menschen haben ein hohes Risiko, einen schweren Verlauf zu haben. Und das Virus breitet sich seit der Etablierung in Zentralostdeutschland in Deutschland aus, seit 2024 auch in Norddeutschland präsent und wir beobachten jedes Jahr entsprechend Zirkulation im Menschen, aber parallel auch immer wieder, also nicht nur diesen einen Fall in dem einen Jahr, sondern immer wieder auch Fälle in Vögeln oder in Pferden. Und das sind so die ersten Warnsignale, dass sich da in Deutschland auch was entsprechend verändert hat, dass unsere einheimischen Stechmücken in diesem Fall entsprechend auch jetzt Krankheitserreger übertragen können.
Jetzt hast du vorhin von der Tigermücke gesprochen. Die ist im Südwesten einigermaßen etabliert und punktuell wohl auch schon in Bonn und Berlin angekommen. Ja, kommt die jetzt auch nach Hamburg? Und wenn ja, kannst du uns das sagen?
Genau, die asiatische Tigermücke ist seit jetzt fast 10 Jahren in Deutschland etabliert, vor allem in der wärmebegünstigten Region Oberrheingraben, Freiburg, Heidelberg, da gab es die ersten Populationen und wird vor allem über den Autoverkehr nach Deutschland eingeschleppt aus Regionen, wo die Art schon länger etabliert ist, vor allem Italien, Frankreich. Und wir sehen ganz klar über die letzten Jahre, dass sich die Art immer weiter ausbreitet. Die nördlichste Population ist aktuell Berlin, wo sie jetzt seit einigen Jahren noch etabliert ist. Und sie wird definitiv auch nach Hamburg kommen. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Als Großstadt ist man einmal wärmemäßig so ein bisschen begünstigt und gleichzeitig gibt es halt sehr, sehr viel Waren- und Personenverkehr, die halt die Tigermücke einschleppen können. Wahrscheinlich ist es noch nicht warm genug, dass es halt sofort sozusagen passiert, recht schwierig abzuschätzen, weil sehr viele Wahrscheinlichkeiten so zusammenkommen müssen. Die muss eingeschleppt werden, die Bedingungen in dem Moment müssen sehr, sehr günstig sein. Aber grundsätzlich ist dieser Prozess nicht aufzuhalten und die Art wird sich über die nächsten Jahrzehnte deutschlandweit etablieren.
Jetzt hast du gerade gesagt, wahrscheinlich ist es noch nicht warm genug. Wagen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Wenn wir in 10 Jahren zurückschauen, reden wir dann über eine Stadt, in der sich viel verändert hat oder überschätzen wir das gerade?
Ja, ich glaube, man muss gar nicht immer so sehr in die Zukunft schauen, aber wir sehen ja aktuell schon die Veränderung. Also über den Klimawandel redet man ja manchmal so, ach, hoffentlich wird es nicht schlimmer oder irgendwas passiert dann in der Zukunft, sondern wir sehen ja akut dieses Jahr ja vor allem irgendwie diese Veränderung. Wir sehen auch eine Veränderung bei den Stechmücken, das Vestni-Virus. Wir haben schon andere exotische Arten, japanische Buschmücke, die ist in Hamburg inzwischen etabliert, das ist eine andere exotische Art. Also wir sehen jetzt schon die Veränderung und zukünftig im Bezug auf Stechmücken wird sich auf jeden Fall das verändert. Das hat die Tigermücke wird sich etablieren. Entsprechend tropische Viren werden auch dazu kommen und auch das Vestni-Virus wird weiter in Hamburg zirkulieren.
Jobst, da bin ich gespannt, wie du das siehst. Welche Veränderungen meinst du, wirst du in 10 Jahren dann rückblickend sehen?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass wir eigentlich bezogen auf das Thema Hitze und Gesundheit eigentlich weniger ein Erkenntnisproblem haben, sondern eigentlich ein Umsetzungsproblem. Wir wissen viel, wie Hitze wirkt, wann Hitze wirkt, wo auch. Aber die Herausforderung ist eigentlich, Maßnahmen, die angeschoben werden, wirklich tatsächlich auch in der Bevölkerung umzusetzen. Also es gibt einen Hitzeaktionsplan, das ist wirklich auch lobenswert, auch was da drin ist. Nun müssen die Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt ein Bewusstsein mittlerweile dafür, dass eben Hitze auf die Gesundheit wirkt. Es gibt auch viele Erkenntnisse dazu. Aber man muss eben halt sehen einfach, wie die Maßnahmen wirken auch oder wie sie umgesetzt werden, wie sie dann wirken, die eigentlich vorgesehen sind.
Wir reden heute über Hitze. Da lohnt sich ein Verweis auf den Ort, an dem Hamburg schon seit Jahrzehnten dagegen ankühlt. In der City Nord steht die älteste öffentliche Fernkälteanlage Deutschlands, in Betrieb seit 1968. Fernkälte funktioniert wie Fernwärme, nur umgekehrt. Statt vieler einzelner Klimaanlagen versorgt ein zentrales Werk über ein 12 Kilometer langes Leitungsnetz Büros und Rechenzentren mit der benötigten Kühlung. Das Spannende daran, seit der Modernisierung der Kältemaschinen vor 4 Jahren wandelt das Werk Strom aus erneuerbaren Energien in Kälte um. Power to Kälte heißt das Prinzip. Wenn viel Windstrom im Netz ist, wird Kälte erzeugt. Das Kältenetz selbst dient dabei als Speicher. Die beiden Vorteile, das Stromnetz wird entlastet und der Strombedarf reduziert. Das spart bis zu 900 Tonnen CO2 im Jahr. Auch wenn du meinst, wir hätten kein Erkenntnisproblem, ich habe da noch ein paar Nachfragen. Vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen. Du hast in der großen Hamburg City Health Study untersucht, wie Krankheiten über diese Stadt verteilt sind. Bluthochdruck, Diabetes, Lungenerkrankungen. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern bezüglich dieser Studie und uns auch noch mal erklären, was dabei vielleicht die größte Überraschung war?
Ja, also dass wir kein Erkenntnisproblem haben, hatte ich so nicht gesagt. Wir haben natürlich schon einen großen Forschungsbedarf in vielen Bereichen, aber so im Wesentlichen, was jetzt Hitze angeht und Gesundheit angeht, wissen wir so einigermaßen Bescheid. Konkret jetzt auf Hamburg bezogen, was die nicht übertragbaren Erkrankungen angeht, Bluthochdruck, Diabetes und so weiter, ist es so, dass wir uns das angeschaut haben und wieder auch gute Daten zu haben. Und eigentlich kann man sagen, dass, wie wir die Verteilung gesehen haben, verschiedenste Erkrankungen in Hamburg, dass dort gar keine so riesigen Überraschungen gewesen sind, weil sie eben einem entsprechenden Muster folgen. Das heißt, soziale Lage zum Beispiel spielt eine große Rolle dabei. Interessant war, und das war tatsächlich eine kleine Überraschung, dass wir feststellen konnten, dass die subjektive Belastung eigentlich verglichen mit der objektiven Belastung, zum Beispiel durch Lärm, durch Feinstaub, eine große Rolle spielt. Also soll heißen, wenn wir die gemessenen Feinstaubwerte haben oder die Lärmwerte haben, kann man zwar sagen, naja gut, dass die Wahrscheinlichkeit von Hypertonie zum Beispiel, also Bluthochdruck, ansteigt, aber eine wichtige Komponente dabei ist die Wahrnehmung der Menschen, die dort wohnen. Und da wird das eigentlich wirklich spannend, weil die Wahrnehmung von Lärm, das wissen wir auch, ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie lange man schon dort wohnt, wie man aufgewachsen ist und so weiter. Und das scheint eine Rolle zu spielen, dahingehend, dass sich eine Erkrankung dann wirklich ausbilden kann oder eben vielleicht nicht.
Das ist extrem spannend. Das heißt, man kann gar nicht so richtig sagen, welche Faktoren ein Stadtviertel gesund oder ungesund machen?
Das kann man schon sagen letzten Endes. Dahingehend, dass wir wissen, wenn also die Abwesenheit von Grünflächen zum Beispiel, die reduzieren die Wahrscheinlichkeit, sich zu bewegen. Wir wissen, dass dort, wo viel Lärm ist oder auch wo viel Feinstaubbelastung ist, die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Erkrankungen erhöht ist oder auch eine schlechte soziale Lage vorherrscht. Aber wir können das eben nicht alles komplett erklären mit rechnerischen Methoden, sage ich mal, mit den Modellen, die wir rechnen. Und es scheint dann auch Komponenten zu sein, dass es eben, wie ich gerade sagte, die subjektive Wahrnehmung vielleicht von Lärm oder von Feinstaub, die dort eine Rolle spielen. Und da stehen wir noch relativ weit am Anfang.
Da bin ich gespannt, ob wir in ein paar Jahren nochmal sprechen und du uns dann noch weitere Erkenntnisse mitteilen kannst. Renke, jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis. Du hast vorhin gesagt, was Mücken brauchen, Wärme, stehendes Wasser, möglichst viele Menschen auf engem Raum. Wenn ich dir jetzt Jobst Karte der heißen Viertel hinlege, ist das denn dieselbe Karte, in der es auch besonders viele Mücken gibt?
Ja, so genaue Daten, sozusagen so kleinteilig, haben wir gar nicht. Weder für Deutschland noch für Hamburg. Grundsätzlich sind sozusagen diese Faktoren Wärme, Urbanisierung grundsätzlich und dann, wenn entsprechend auch Brutplätze zur Verfügung sind, sind auf jeden Fall günstige Bedingungen für sowohl unsere einheimischen Arten als auch exotische Arten. Aber dieser genaue Link, sozusagen welche Faktoren dann lokal zur Risiko, zum Beispiel die Übertragung vom Westnivirus führen, ist gar nicht so hundertprozentig klar, weil das halt so viele unterschiedliche Faktoren sind. Die Stechmücken müssen da sein, die Wirte, insbesondere dann Vögel in diesem Zyklus beim Westnivirus, und das muss alles zusammenpassen, damit dann entsprechend Übertragung auf Menschen stattfindet, so dass man so ganz lokale Aussagen gar nicht machen kann. Das meiste auch monitoringmäßig, was in Deutschland gemacht wird, ist eher auf grundsätzlich über ganz Deutschland Aussagen zu treffen. Man weiß, in welchen Regionen das aktuell zirkuliert und was da Risikofaktoren sind, also vor allem halt so wärmebegünstigte Regionen, aber so wirklich kleinteilige lokale Faktoren, das ist eher aktueller Gegenstand der Forschung.
Uns interessiert in diesem Podcast natürlich vor allen Dingen Hamburg, und vielleicht ist dieses Gespräch ja auch gut dafür, ein gemeinsames Forschungsvorhaben zu initiieren. Jobst, bleiben wir mal bei dem Hitzeaktionsplan, den Hamburg seit kurzem hat. Kühle Orte, Hitzewarnungen, Schulungen für Pflegekräfte, sogar Hitzepatenschaften gibt es. Da hätte ich gern mal eine ehrliche Einschätzung von dir. Reicht das?
Das ist ein wichtiger Schritt, der auch überfällig war. Andere Kommunen machen das ja auch. Und was ich bereits sagte, kommt es jetzt auf die Umsetzung drauf an. Umsetzung heißt auf verschiedenen Ebenen. Wenn alles umgesetzt werden würde, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein. Das ist sehr ambitioniert, aber auf der anderen Seite. Man muss immer dazu sagen, dass viele Maßnahmen ja perspektivisch längerfristig gesehen werden, zum Beispiel. Also wenn das stadtinfrastrukturelle oder stadtplanerische Maßnahmen sind, die lassen sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Das dauert Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Deswegen sage ich immer so ein bisschen, dass Anpassung eigentlich bei jedem selber anfängt und dass das bezogen auf Hitze wirklich das Wichtige ist, dass man sich entsprechend verhält, dass man auch wirklich die kühlen Räume aufsucht, dass man viel trinkt, diese ganzen Sachen. Und das eigentlich losgelöst von einem Hitzeaktionsplan, das kommt on top sozusagen, aber das sind Maßnahmen teilweise, die wirklich, nicht alle, aber sehr lange eben angelegt sind, die auch wichtig sind, aber nächste Hitzewelle kann nächstes Jahr im Mai da sein und da müssen wir darauf reagieren können, und das fängt im Prinzip bei uns jedem selber als nächstes an.
In Frankreich gibt es jetzt eine Karte der kühlen Orte, die Menschen aufsuchen können bei Hitze. Bleiben wir mal bei dem Hamburger Hitzeaktionsplan. Renke, wenn du in diesen Plan reinschaust, steht da irgendwas über Mücken drin?
Ja, ich habe noch mal kurz reingeschaut und Stechmücken werden da ein, zwei Mal erwähnt. Das ist als potenzielles Risiko, aber so richtig Maßnahmen werden da entsprechend nicht beschrieben und entsprechend assoziierte Krankheitserreger werden gar nicht erwähnt. Westnivirus zum Beispiel, obwohl wir ja schon die ersten Signale dort auch in Hamburg sehen. Genau, also die Maßnahmen fehlen da. Weitestgehend ist ja eher dann sozusagen ausgelegt auf so physiologischen Stress für den Menschen und nicht auf Infektionserreger.
Na, dann habe ich ja den Profi jetzt hier sitzen, der im Grunde genommen das beisteuern könnte. Du arbeitest an Frühwarnsystemen, unter anderem mit einer KI, die Mückenarten am Flügel erkennt. Was müsste denn eine Stadt wie Hamburg tun, damit sie nicht überrascht wird?
Ja, die erste ist also, so durch Stechmücken übertragene Krankheitserreger sind schon ein ganz relativ neues Feld für Deutschland. Also es gab bis in die 50er Jahre Malaria auch in Hamburg, aber danach, als die auch ohne Maßnahmen damals dann verschwand auch das komplette Interesse an der Stechmückenforschung, und dadurch erst ungefähr seit 15 Jahren macht man erst wieder systematischere Forschung in Deutschland. Also es fehlen grundsätzlich einfach Daten zur Verbreitung. Also man muss auf jeden Fall mehr Monitoring machen, um wirklich zu sehen, verändert sich was. Etabliert sich die asiatische Tigermücke in Hamburg? Also das, vor allem, das sehen wir in anderen Regionen. Wenn man die sehr, sehr früh entdeckt, kann man auch noch was machen und entsprechend mit Bekämpfungsmaßnahmen diese Population eindämmen. Wenn man da ein, zwei Jahre wartet, dann ist es auf jeden Fall zu spät, und dann geht es nur noch darum, sozusagen diese Population so ein bisschen zu unterdrücken. Und grundsätzlich, genau, du hattest gerade erwähnt, wir entwickeln auch KI-Systeme, grundsätzlich die Entomologie. Also es gibt sehr, sehr wenig Leute, die in der Lage sind, Insekten überhaupt zu bestimmen. Auch zum Beispiel viele Leute in Gesundheitsämtern oder Veterinärämtern können das dann nicht, und wir versuchen die zu unterstützen mit so KI-Methoden, dass die halt selber auch in die Lage versetzt werden, zum Beispiel die asiatische Tigermücke sehr, sehr früh zu entdecken, ohne dass sie die zu uns schicken müssen, dass wir da irgendwie unterstützen, genau, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ja.
Jobst Renke hat jetzt gerade ein paar Maßnahmen genannt, die in seinem Feld sinnvoll wären. Du forschst gerade an hitzeresilienter Gesundheitsversorgung. Was heißt das in deinem Kontext übersetzt? Also was müsste sich in Arztpraxen, Pflegeheimen und Krankenhäusern ändern?
Das sind verschiedene Punkte. In der Arztpraxen zum Beispiel ist die Sensibilisierung für die Patienten wichtig. Wir haben bei Hitze immer noch das Problem, dass die vulnerablen Gruppen sich häufig gar nicht darüber bewusst sind, dass sie als vulnerable eingestuft werden. Also gerade ältere Menschen sagen jetzt mal sinngemäß, früher war es auch schon warm und das betrifft mich nicht, und diese ganzen Argumente, und dem ist natürlich nicht so. Das heißt, es muss seitens des Arztes eine Sensibilisierung geschaffen werden, dahingehend zu sagen, trink bitte mehr und guck mal zum Nachbarn rüber, an diese ganzen Sachen. Das ist wirklich wichtig. In den Pflegeeinrichtungen ist es so, da wird ja auch schon viel gemacht, zum Beispiel Trinkwasserpläne. Das heißt, dort, wo eben die vulnerablen Menschen unter Beobachtung sind, das ist nochmal ein bisschen einfacher dort. Das ist relativ wichtig. Und darüber hinaus noch auch von ärztlicher Seite, dass eben zum Beispiel Medikamentenpläne angepasst werden, dass eben bei starker Hitze bestimmte Medikamente oder Medikamentenkombinationen nicht verordnet werden oder ausgesetzt werden. Und das ist ein ganzer Blumenstrauß von Maßnahmen, der auf verschiedenen Seiten eingesetzt werden kann, und wir uns auch damit befassen. Ja.
Jetzt stell dir mal vor, du wärst nicht Wissenschaftler, sondern Bürgermeister, und du könntest aus diesem Blumenstrauß an Maßnahmen jetzt eine rauspicken, die unmittelbar umgesetzt würde. Welche wäre das?
Das ist keine einfache Frage. Also normalerweise würde ich sagen, dass es meines Erachtens ganz wichtig ist, die Eigenverantwortung zu stärken, weil Maßnahmen, die von oben sozusagen eingebracht werden, Trinkpläne und was es alles an Maßnahmen gibt, die auch auf langfristige Perspektive angelegt sind, die sind natürlich wichtig. Aber für mich fängt Anpassung und Hitzeschutz eigentlich bei mir selber an. Das heißt, wenn es heiß ist, achte ich drauf, dass ich mich entsprechend ernähre, dass ich vielleicht nicht rausgehe, dass ich keinen Sport mache, diese ganzen Dinge. Und ich glaube, wenn das jeder beherzigen würde, das wäre schon ein wichtiger Schritt, natürlich neben den anderen Maßnahmen. Und das kann eben kein Bürgermeister verordnen sozusagen. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass da für jeden oder von jedem selber aus ein bisschen mehr Bewusstsein und auch ja Handeln erfolgt.
Die Antwort ist absolut nachvollziehbar. Ich versuche es aber trotzdem nochmal mit der gleichen Frage bei dir, Renke. Du als Bürgermeister, was wäre deine erste Maßnahme?
Ja, wenn ich Bürgermeister wäre, und ist ja auch immer deine Ressourcenfrage schlussendlich, aber wenn das dann auch keine Rolle spielen würde, würde ich, glaube ich, als erstes Maßnahme überall Klimaanlagen installieren. Das ist auch aus persönlichem Empfinden, also so meine Idealtemperatur draußen ist so 20 Grad, alles da drüber finde ich schon schwierig, aber man sieht es ja, also Krankenhäuser, Schulen, Kitas, Universitäten, jede Art von Räumen, vor allem öffentliche Räume, müssen entsprechend geschützt werden, und das schützt auch vor Stechmücken. Stechmücken mögen in der Regel nicht klimatisierte Räume, und das schützt dann oft auch vor entsprechendem Kontakt.
Ich gehe natürlich davon aus, dass du da von möglichst klimaschonenden Klimaanlagen sprichst. Wir hatten schon mal eine Folge in der ersten Staffel, bei der wir darüber gesprochen haben, wie Denkmalschutz und Klimaschutz zusammenpassen. Das Gleiche könnte man auch mal machen mit Klimaanlagen und Klimaschutz. Aber heute ging es um Gesundheit in Hamburg. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für eure unterschiedlichen Perspektiven, die auf den ersten Blick relativ weit auseinander liegen und am Ende doch eine ähnliche Karte zeigen. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Was ich heute mitnehme, Hitze verteilt sich ungleich über diese Stadt. Und sie bringt Dinge mit, an die wir bislang nicht gedacht haben. Das Gute daran, es ist gestaltbar. Eine Stadt, die ihre Wärmeversorgung umbaut, entscheidet dabei auch immer mit, wie heiß sie im Sommer wird und für wen. Und jetzt an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wat nu? Wie heiß war es eigentlich bei euch im Viertel? Und was würde euch nächstes Jahr helfen? Schreibt uns. Bis zur nächsten Folge von Hamburg Wat Nu, wie immer am ersten Montag des Monats. Bleibt neugierig, bleibt gesund und schaut nach euren Nachbarinnen und Nachbarn. Dieser Podcast wird gepowert von den Hamburger Energiewerken. Deine Stadt, deine Energie, unser Werk.